So, guten Morgen. Oh Gott, jetzt bin ich aber wirklich laut. Das sind die neuen Akkus. Ich hoffe, eure Akkus sind auch voll. Dann können wir anfangen. Ich habe die Predigt heute genannt, Jesus, dein Herr und Herrscher oder dein Freund und Helfer. Und ich möchte zu Beginn lesen aus Johannes 15, 15, wo es heißt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt. Ich habe vor einiger Zeit mal eine Predigt über diese Zeile gehört und sie hat mich nicht losgelassen, weil sie wieder mal bei mir so die Frage aufwarf, wer ist Jesus eigentlich für mich und wer bin ich für ihn? Und was könnte da wichtig sein und was könnte man auch daraus ziehen aus dieser Beziehung? Und deswegen soll es darum heute gehen. Es geht natürlich nur um ihn, um Jesus. Es geht darum, wer er ist und war für dich, für mich. Aber immer im Verhältnis wir zu ihm. Und ich möchte mit euch gemeinsam mal angucken, wie wir das Verhältnis auch als Gemeinde vielleicht sehen und wie weit sich das auch davon ableiten lässt, wie wir ihn bezeichnen für uns. Ausgehen möchte ich tatsächlich von der genannten Stelle aus Johannes. Ich lese sie noch einmal. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt. Und das Wort, das vorab, gilt ganz sicher auch für uns. Das gilt für jeden in der Nachfolge. Euch habe ich Freunde genannt. Lasst das mal auf euch wirken. Nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Tut gut, oder? Mal ganz ehrlich, wenn ihr es aussuchen könntet, Knecht oder Freund, was nehmt ihr? Als mich das erste Mal diese Stelle so angesprochen hat, dachte ich, boah, Freund sein vom Höchsten, Vertrauter sein vom Herrn der Herren, Hand in Hand gehen mit dem Schöpfer der Welt. Macht mal die Augen zu und stellt euch das vor, hier die absolute Größe, das Größte, was es gibt, das Mächtigste, das Schönste, das Erhabenste, das Ehrwürdigste, Hand in Hand mit dir. Er, der die Weisheit selbst ist und hat, wird mir alles verraten, alle Geheimnisse der Welt. Zusammen schaffen wir alles. Und jetzt wachen wir wieder auf und gucken uns diese Bibelstelle etwas genauer an, den Kontext und die Begriffe. Knechte, in vielen anderen Übersetzungen auch Sklave. Von wem sind wir eigentlich Knechte oder Sklaven? Den verheirateten Männern bitte ich an der Stelle leise zu denken. Also, von wem sind wir Knechte oder Sklaven? Oder waren vielleicht mal? Im Ernst, wir sind auf jeden Fall Knechte oder waren es zumindest der Sünde. Die knechtet, die versklavt uns. Ich lese aus Johannes 8, ab Vers 31. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und wir sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich. Und das hat er immer gesagt, wenn es wichtig wird. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Wenn wir sündigen, wird uns das unfrei machen, heißt es hier. Warum? Ja, weil jede Sünde ja uns auch wieder dazu bringt, nächste Sünde zu begehen, um die erste zuzudecken, es heimlich zu machen, die Unwahrheit zu sagen, und schon ist da wieder eine Sünde. Sünde macht definitiv unfrei. Und noch etwas, wenn man Sklave ist, Knecht ist, dann kann man sich nicht selbst befreien. Man muss befreit oder entlassen werden. Kein Sklave konnte jemand sagen, hör mal zu, Meister, ab morgen tauschen wir mal die Rollen. Ich Meister, du Sklave. Nein, war keine gute Idee, man blieb Sklave. Aber Sklaven wollen wir ja alle nicht sein, oder? Wir sind ja freie Bürger. Unsere Freiheit ist uns wichtig. Niemand hat uns zu sagen, was richtig oder falsch ist. Freiheit ist das große Idol in der heutigen Zeit. Für die Freiheit, der Kampfruf der Moderne. Jeder und jede will frei sein. Ungebunden, unabhängig, selbstbestimmt. Kein Knecht. Und das ist die erste gute Nachricht für euch heute. Wenn du in Jesus bist, wenn du an ihn glaubst und ihm folgen willst, dann bist du frei. Jesus hat dich nämlich frei gemacht. Du bist kein Knecht mehr. Deswegen nochmal beide Stellen zusammen. Johannes 15, 15 und Johannes 8, 36. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, euch aber habe ich Freunde genannt. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Frei. Frei von Krankheit, frei von Sorgen, frei von Sünde. Ja, aber nicht, weil du nicht mehr krank wirst oder nie wieder sündigen wirst. Und Sorgen haben wir auch alle genug. Aber Krankheit, Sorgen und Sünde wird dich nicht mehr definieren. Nicht mehr versklaven, nicht mehr die erste Rolle spielen, denn du bist freigekauft. Jesus zu folgen, ist die wahre Freiheit. Weil ihm zu folgen bedeutet, allem zu folgen, was rein und gut ist, dir und der Welt gut tut. Nichts Falsches, Unreiniges oder Sündiges kann in ihm sein. Deswegen ist ihm zu folgen völlige Freiheit. Nichts macht dich abhängig oder bindet dich. Sein Joch ist leicht, heißt es. Denn wir sind frei vom Gesetz, durch Jesu Tod. Und so unlogisch es klingt, aber seine Regeln zu folgen, führt in die Freiheit. Regeln folgen Freiheit? Naja, deinen eigenen Regeln zu folgen, das ist klar. Deinen Wünschen, deinen Begierden, deinem Fleisch führt in die Sklaverei. Aber du bist frei. Lass uns mal zurückkehren zum Ausgangstext. Johannes 15. Lass uns dabei mal anschauen, welche Aspekte der Beziehung Jesu jetzt hier gegenüber den Jüngern aufzeigt. Ich lese nur in Auszügen und lasse einige Verse aus, kann aber nur empfehlen, und das ist sehr ernst gemeint, lest mal das ganze Kapitel. Wenn er es nicht sowieso tut, ist es wirklich unglaublich. Ich lese ab Vers 1. Und ich glaube, wenn alles geklappt hat, perfekt. Nee? Doch, jetzt sind wir da, wo wir sind. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. In 4 geht es weiter. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringet, und ihr werdet meine Jünger werden. Gleich wie der Vater mich geliebt hat, hab auch ich euch geliebt. Bleibet in meiner Liebe. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebet, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was irgend ich euch gebiete. ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut, aber ich habe euch Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt und euch gesetzt. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebet. Was sind nun die Gefährten Jesu? Was sind wir? In der Reihenfolge, wie es genannt wird, wir sind die Reben, abhängig vom Rebstock, der Jesus ist. Gepflegt vom Weingärtner, der Gott ist. Wohlgemerkt, die Reben, nicht die Trauben. Die, die Frucht bringen sollen, nicht die Frucht selbst. Und wir, die Reben, bleiben abhängig vom Weinstock, also Jesus, und der Pflege durch den Weingärtner, also Gott. Und wir sind Jünger, wir sind Schüler. Jesus ist unser Lehrer, unser Rabbi, und wir lernen jeden Tag mehr, und das, hört, habe ich mal alte Männer sagen hören, nie auf. Wir werden immer weiter lernen, seine Schrift immer besser studieren und durch seine Weisheit, die weder menschlich noch von dieser Welt ist, immer weiser werden und damit immer mehr ihm folgen und ihm immer näher kommen. Und wir sind seine Freunde. Wann sind wir es? Wenn wir tun, was immer er uns gebietet, heißt es darin sogar. Das klingt allerdings ein bisschen komisch in unseren Ohren, also in meinen zumindest. Also du bist mein Freund, wenn du machst, was ich dir sage. Also das erinnert mich eher an so die Kinderzeiten, ne? Wenn du das nicht machst, dann bist du nicht mehr mein Freund. Nie mehr. Ist Gott so? Und was heißt es denn überhaupt, Freund zu sein? Was heißt es, Freund von Menschen zu sein? Und was heißt es, Freund Gottes zu sein? Lass uns mal mit den Menschen anfangen. Ich glaube ja, dass unser Glauben auch immer davon geprägt ist, von den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Also wie schwierig muss es sein, an einen gütigen und liebenden Gott Vater zu glauben, wenn der ein oder andere einen solchen Vater nie kennengelernt hat und der Begriff Vater vielleicht immer mit einem herrschsüchtigen oder jähzornigen, unberechenbaren Mann besetzt war. Ich selbst hatte einen tollen Vati, keinen perfekten, aber ich vermisse ihn schon. Und der Vaterbegriff ist durchaus positiv besetzt. Freundschaft genauso, auch wenn ich nicht nur positive Erfahrungen machen musste. Dennoch, einen echten Freund zu haben, ist wirklich ein Geschenk. Ein richtiger Freund, eine Freundin, ist wirklich wertvoll. Aber ist Freundschaft in der Schrift wirklich positiv besetzt? Also wenn wir uns die Sprüche, die Weisheiten Salomons mal angucken, werden wir daran zweifeln. In Sprüche 19,4 finden wir, Reichtum verschafft viele Freunde, aber der Arme, sein Freund trennt sich von ihm. Oder in 19,6 auch in den Sprüchen, viele schmeicheln einem Edlen und alle sind Freunde des Mannes, der Geschenke gibt. Ist also Freundschaft etwas Vergängliches, etwas, was gekauft werden kann und gar nicht trägt? Wir alle kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn, die etwas flapsige Kurzfassung: Alter, ich will nicht mehr länger unter deiner Fuchtel leben, will frei sein, mich frei entfalten, meine Rechte haben, das Leben genießen, rück mal meinen Anteil raus und dann ab die Luzi. Und so geht er in fremdes Land, umgab sich mit vielen Freunden, verprasste sein Geld und machte sich in der Not selbst wieder zum Knecht. Komisch, oder? Er macht sich selbst wieder zu einem Knecht, der die Schweine hütet und sich vom Schweinefutter ernährt. Um dann festzustellen, den Knechten, Sklaven meines Vaters ging es besser als ihm. Vielleicht darf ich ja auch wieder Sklave meines Vaters sein. Der Rest ist bekannt. Noch kürzer zusammengefasst, vom Sohn zum Freund, falscher Freunde, zum Sklaven und wieder zum Sohn. Und wenn wir mal die Wertigkeit in diesem Bildnis angucken, was war wertvoller, Freund oder Sklave? Freund war nur gut mit viel Geld. Ohne wurde er lieber Knecht und führte Sklavendienste aus. Such dir also deine Freunde gut aus. Falsche Freundschaft führt in Abhängigkeit. Falsche Freundschaft führt direkt in die Sklaverei. Wie wäre es stattdessen mit Gott als Freund? Ewig treu und immer an deiner Seite. Mächtig, liebevoll, immer da, seit Tausenden von Jahren. Könnte es einen besseren Freund geben? Was heißt es also, Freund von Gott zu sein? In Jakobus wird Abraham so beschrieben. Ich lese Jakobus 2,23. Und die Schrift wurde erfüllt, die sagt, Abraham aber glaubte Gott. Und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. Abraham war ein Freund Gottes. Er glaubte Gott. Er war sogar bereit, seinen eigenen Sohn zu opfern. Letztlich genauso bereit, wie Gott seinen eigenen Sohn geopfert hat. Ja, und er hat sicher das getan, was wir in Johannes 15 eben gelesen haben. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was irgend ich euch gebiete. Und auch im Neuen Testament, im Johannesevangelium, wird noch jemand Freund genannt. Im dritten Kapitel ab Vers 26 lesen wir, und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der jenseits des Jordans bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft und alle kommen zu ihm. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts empfangen, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Ihr selbst gebet mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern dass ich vor ihm hergesandt bin. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Eigentlich logisch. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Johannes der Täufer bezeichnet sich selber als Freund des Bräutigams. Und das finde ich echt ein starkes Bild. Gerade kommen die Jünger zu ihm und versuchen, eine Konkurrenz anzufachen. Johannes, du bist doch der Täufer. Und auf der anderen Seite des Flusses tauft er nun plötzlich, den du gerade erst noch getauft hast. Was erdreistet sich der eigentlich? Das ist doch dein Job. Und Johannes sagt nicht etwa, lass ihn, ist doch genug Jordanwasser für alle da. Sondern er macht klar, in wessen Auftrag er da ist. Jesus selbst ist der Bräutigam, der die Braut, die Gemeinde, uns hat. Und er ist nur der Freund des Bräutigams, der sich freut über die Freude des Herrn. Und der sich nicht nur darin freut, sondern seinen Auftrag weiter und mit Freude ausführt. Was ist nun ein Freund Gottes? Bist du, bin ich ein Freund Gottes? Ich hoffe ja. Und wir kommen zurück zu Johannes 15 und da sind es drei Dinge, die ich heute für euch habe und die ihr bitte mitnehmt. Für eure Woche, für wie lange auch immer es euch taugt. Ich fange an nochmal mit Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Aber ich habe euch Freunde genannt, weil ich alles, was von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Wir sind also seine Freunde, weil und wenn wir wissen, was Gott will. Lasst uns, und das haben wir heute jetzt auch schon mehrfach gehört, lasst uns immer weiter forschen, was Gott wirklich will, von uns will, wozu er uns aufruft. Lasst uns immer mehr in seine Schrift eintauchen. Die Bibel ist nicht nur sein Liebesbrief an uns, und Liebesbriefe sollte man lesen, sondern auch die Sammlung seiner Weisheit und eine Niederschrift seines Willens. Wir sind Freunde, weil wir wissen, und wenn wir wissen, was Gott will. Weiter in Vers 14 oder vorher in Vers 14 heißt es: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was irgend ich euch gebiete. Wir sind Freunde Gottes, wenn wir tun. Es gibt so einen tollen Spruch, der heißt: Tun ist wie wollen, nur besser. Tun, aktiv sein, etwas tun, auch wenn es etwas kostet. Auch das haben wir heute schon gehört. Zeit, Geld, Ansehen, oder wir machen uns vielleicht auch mal lächerlich. Na und, für meinen guten Freund, für Jesus tue ich das. Freunde sind wir, wenn wir aufstehen und aktiv werden und nicht da sitzen und sagen: Ja, ich wüsste schon, was ich machen sollte. Ich kann es euch auch erklären, aber ich, ja, bei mir passt es gerade nicht so rein. Nein, tun, in seine Nachfolge kommen, aktiv sein, nicht passiv. Freunde sind wir dann, wenn wir nicht nur wissen, dass er Gottes Sohn ist und wir sein Opfer für ihn annehmen und an ihn glauben, sondern wenn wir das auch lebendig werden lassen in unserem Leben. Wenn es sichtbar wird. Johannes der Täufer war ein Freund Jesus und er kannte genau seine Aufgabe. Er wusste, sich in Felle verkleiden, Honig essen und in der Wüste leben, war nicht sein Job. Sein Job war, den Weg vorzubereiten. Was tun, aktiv, sichtbar. Wir sind Freunde also, weil wir tun, was Gott von uns will. Und was sollen wir jetzt tun? Ja, ich meine, Gott gibt uns in seinem Wort ja ganz viele Aufträge, aber eigentlich immer nur einen, der immer wieder als wichtigster Auftrag genannt wird. Als die Quintessenz der Nachfolge, als die Summe aller Aufträge. Und die ist auch in dieser Bibelstelle explizit genannt, dreimal sogar. Was sollen wir tun? Was gebietet uns der Herr zu tun, damit wir seine Freunde werden und sind? Lieben. Vers 9 heißt es: Gleich wie der Vater mich geliebt hat, habe ich auch euch geliebt. Bleibet in meiner Liebe. Im Vers 12: Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebet, gleich wie ich euch geliebt habe. Und Vers 17: Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebet. Ist doch gar nicht so schlimm. Das kriegen wir hin. Hoffe ich mal zumindest. Lieben sollen wir nämlich, so lieben, wie Gott uns liebt. Und er sagt ja: Wer kann mehr lieben als derjenige, der bis in den Tod für seinen Freund geht? Das ist Liebe. Liebe heißt nicht, mal eine Masse auszugeben. Das ist Freundschaft. Liebe heißt, füreinander da zu sein. Wir hatten hier mal die größte Liebespredigt, die ich jemals gehört habe. Das ist über 20 Jahre her. Und trotzdem ist es die Predigt, von der ich am meisten erzähle, wenn mich jemand fragt, wie unsere Gemeinde ist. Die Predigt vor über 20 Jahren war eine ganz komische. Die fing eigentlich schon samstags an. An einem Samstag, wo ich ein Telefonat kriegte, was ich erst nicht glauben wollte, dann in meinen Job fuhr, in das Haus, für das ich zuständig bin, und in dem kubikmeterweise Wasser reinfloss. Hochwasser. Hangwasser über 100 Meter Breite ins Haus rein. Es war August, die gesamte Mannschaft im Urlaub, da gehören sie hin. Und ich stand da mit dem Wasser und dem Wissen: keine Chance. Feuerwehr war da, die sind super, aber keine Chance. Und in meiner Not riefen wir wen an? Die Freunde. Und die Freunde waren größtenteils die Gemeinde. Und Toni stand da in Gummistiefeln, also wenn ihr Toni mal in Gummistiefeln sehen wollt, das war die Gelegenheit. Unsere Lea stand in der Wiege oben auf dem Tresen und es waren bestimmt 10, 15, 20 Gemeindeglieder da, die bis in die Nacht versucht haben, das Chaos etwas zu lichten. Elektriker, die versucht haben, Leitungen wieder trocken zu kriegen und so weiter. Und es war Samstagabend, sehr spät. Wir saßen im Bierstübel, ich weiß noch genau, wo wir gesessen haben. Ludwig war dabei, Toni war dabei. Thomas, du warst auch dabei, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ich habe gesagt, hey, ich bin so dankbar, was ihr da geholfen habt, aber guckt euch um, es ist keine Chance. Es ist Samstagabend, morgen ist Sonntag. Geht alles kaputt. Und Toni sagte an der Stelle nur, wart mal ab, wir helfen dir. Wir kommen morgen. Und das habe ich da natürlich in meiner ganzen Arbeit erzählt, also die paar, die da waren. Und es war ein Koch, den habe ich noch erreicht, dem habe ich gesagt, du, da kommen Leute aus der Gemeinde, ich habe keine Ahnung wann und wie viele, aber mach das, was du am besten kannst, koch was, dass sie zumindest was zu essen kriegen. Also wir haben dann Würstel geholt oder irgendwas war. Und es wird, also ich bin natürlich dann da geblieben, habe versucht schon ein paar Sachen zu machen. Es wurde 10 und es wurde 11 und niemand war da. Gleichzeitig hier in der Gemeinde war die Predigt, die ich meine. Die Predigt bestand darin, dass wir Lobpreis oder dass ihr Lobpreis gemacht habt und Toni dann sich hier hingestellt hat und ihr glaubt es kaum, er konnte sich kurz fassen und hat nur gesagt, heute wollen wir Gottesdienst und Liebe der Gemeinde mal praktisch werden lassen. Und um 11 Uhr ging bei mir an der Arbeit die Tür auf und ging nicht mehr zu. Weil ich weiß nicht, 60, 70, 80, ich kann es nicht mehr sagen. Menschen da waren, die den ganzen Sonntag buchstäblich in der Scheiße standen, weil natürlich auch alle Toiletten übergegangen waren und alles sauber gemacht haben. Das ist Liebe. Das ist Gemeinschaft, das ist Gemeinde. Und wenn es so praktisch wird, dann sind wir da, wo wir hinwollen. Lieben sollen wir. So lieben, wie Gott uns liebt. Und deswegen die drei Aufträge, die wir heute, und Gott ist so faszinierend, auch für mich immer wieder. Es ist ja nicht so, dass die Predigt sich mit dem Lobpreis abstimmt oder so, sondern der eine macht Lobpreis, der andere macht Predigt. Und Gott sorgt dafür, dass es passt. Wir haben eben es eigentlich schon genau gesungen im letzten Lied. Wir haben drei Dinge. Erforsche den Willen Gottes. Werde Täter des Wortes. Liebe und diene. Das Höchste, was ich mir, wie heißt es im Text, das Höchste meines Lebens ist dir zu dienen. Das Höchste meines Lebens ist dich zu kennen. Das Höchste meines Lebens ist, dich zu lieben. Die drei Punkte. Und Täter des Wortes heißt hier, liebe den Nächsten wie dich selbst. Wisst ihr, durch seine Gnade sind wir, bin ich, seid ihr auserwählt. Das konnten wir nicht beeinflussen. Reine Gnade. Vers 16 heißt es ja, nicht ihr habt mich nicht auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt und euch gesetzt. Können wir nichts dafür. Und diese Gnade, die macht uns frei. Mehr macht, sie macht uns zu Kindern und Erben Gottes. Wir dürfen Gott Vater nennen und wissen, dass wir errettet sind. Durch reine Gnade, egal was wir tun, das ist Gesetz und sicher, Punkt. Aber es geht besser. Wir können Freunde Gottes sein. Aber das heißt noch mehr. Wenn wir wirklich seine Freunde sein wollen, dann heißt es nicht nur, diese Gnade anzunehmen, sondern dann seinen Willen immer mehr erforschen. Aufzustehen und wirklich in die Nachfolge zu gehen. Aktiv zu sein. sich untereinander zu lieben. Übrigens auch den Bruder und die Schwester, die du nicht magst. Ich will ein Freund Gottes sein. Ihr hoffentlich auch. Aber dabei können wir uns auch einem absolut sicher sein. Seiner Liebe. Denn seine Liebe ist absolut sicher. Damit möchte ich heute auch schon schließen. Seine Liebe ist unendlich. Ich zitiere zuletzt noch einmal aus Johannes 15, in Vers 13. Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Gott selbst hat seinen Sohn für uns sterben lassen. Für dich? Also falls du irgendwann mal an seiner Liebe zweifeln solltest, denk dran, größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Und wir können alle Freunde des Höchsten sein. Und wisst ihr, was dabei schön ist? Dabei werden wir auch noch Freunde untereinander. Weil wenn sich Freunde treffen, das ist schön. Und Jesus hat, als er seine Freunde das letzte Mal zusammen gesehen hat, ein wunderschönes Fest draus gemacht. Und dieses Fest kennen wir heute noch. Und das wollen wir heute Mittag, so lang war die Predigt dann doch nicht, hoffentlich, heute Mittag gemeinsam feiern, das Abendmahl. Denn auch Jesus als Meister aller Meister, als Rabbi, hat es genossen, mit seinen Freunden, seinen Jüngern zusammenzusitzen, zusammenzuliegen, das Brot zu brechen, Zeit miteinander zu verbringen, Wein zu trinken, Gemeinschaft zu haben. Und diese Gemeinschaft, die damals mit seinen Jüngern waren, die dürfen wir heute als Abendmahl in einer ganz anderen Wirkung und ganz anderen Bedeutung wieder feiern. Aber wir dürfen uns auch als Freunde untereinander. Und das ist mir ganz wichtig. Natürlich geht es um die Beziehung zwischen uns zum Herrn. Aber wir dürfen auch rechts und links gucken und sagen, hey, Freund, Freundin, Bruder, Schwester, schön, dass du da bist. Und das wollen wir jetzt tun.